Sie hören die Sendung Betrachtungen auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Betrachtungen am heutigen ersten Montag in der Fastenzeit. Am letzten Mittwoch haben ja wir begonnen mit der Fastenzeit. Am Aschermittwoch haben Sie unsere spezielle Sendung gehört. Heute geht es um den Widersacher gegen uns Christen. Und die Untertitel oder der Untertitel heißt: Die Macht des Teufels ist begrenzt. Unsere Antwort: Nicht Angst, sondern Liebe zu Gott. Der Teufel ist ein wirklicher, existierender, personales Wesen geistlicher Natur. Er kennt nur ein einziges Streben, uns zu verderben. Alles begann damit, dass er sich Gott und seiner Herrschaft widersetzte, dessen Herrschaftsgewalt usurpierte und versuchte, die Heilsordnung und das Gefüge der ganzen Schöpfung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein Echo dieser Haltung sind diese Worte des Versuchers an unsere Stammeltern: Ihr werdet wie Gott. Der böse Geist versucht den Menschen, den Geist der Gegnerschaft, des Ungehorsams und Widerstreits gegen Gott einzuflößen, der zur Triebkraft seines ganzen Seins geworden ist. Der Teufel steht hinter allem, was Unfrieden, Feindschaft und Zwietracht unter den Menschen hervorbringt, sei es in kleinen Kreisen der Familie oder im Größeren der Gesellschaft. Kardinal Newman nimmt dafür ein Beispiel, das zwar der Welt des vergangenen Jahrhunderts entstammt, das aber auf unsere Zeit übertragen nichts an Gültigkeit verloren hat. Ich zitiere: Nehmt einmal an, dass plötzlich Dunkelheit auf die Straße einer Großstadt niedersinkt. Unnötig zu sagen, welches Chaos, welches Geschrei dann entstehen würde. Fußgänger, Fuhrwerke, Wagen, Pferde, alles geriet durcheinander. So steht es auch mit der Welt. Der böse Geist, der Geist des Bösen wirkt auf die Kinder des Unglaubens ein. Der Gott dieser Welt, wie der heilige Paulus sagt, hat ihnen die Augen verschlossen. Und so sind sie denn gezwungen zu streiten und zu lamentieren, wie sie die Orientierung verloren haben. Orientierungslosigkeit, Betrug. Der Teufel ist bei seinen Versuchungen auf Betrug angewiesen. Er vermag ja nur unechte Güter zu bieten und ein künstliches Glück, das sich stets in Bitteres verwandelt. Ohne Gott gibt es weder das Gute noch das wahre Glück. Die Seele trifft nur auf Finsternis, Leere, mangelnde Erfüllung. Die Macht des Teufels ist begrenzt. Auch er steht unter der Herrschaft Gottes, des einzigen Herrn der Welt. Er vermag nicht, unsere Innerste zu erlangen, wenn wir es nicht wollen. Ein Kirchenvater schreibt: Die bösen Geister haben nicht die Fähigkeit, unsere Gedanken zu lesen. Das Einzige, was wir vermögen, ist, sie aufgrund von wahrnehmbaren Anzeichen oder dadurch zu erahnen, dass sie unsere Verhalten beobachten, unsere Worte oder die Dinge, durch die sie unsere Neigung erkennen. Was wir aber eben nach außen haben dringen lassen und was in unserer Seele verborgen bleibt, ist ihnen völlig unzugänglich. Sogar die Gedanken selbst, die sie uns eingeben, die Art, wie wir sie aufnehmen, die Wirkung, die sie in uns erzeugen, all das wissen sie nicht aus den Wesen der Seele heraus, sondern stets nur durch äußere Regungen und Reaktionen. Der Teufel ist außerstande unserer Freiheit gezwungen anzutun, um sie unter das Böse zu beugen. Alles versucherische Einwirken böser Mächte bleibt wirkungslos, wenn der Mensch nicht zustimmt, wenn er sich nicht von Gott abkehrt, in sich verkrampft und dem Bösen zu verwendet. Die rechte Haltung des Menschen dem Teufel gegenüber ist nicht dunkle Angst, sondern demütige Liebe zu Gott. Denn nach einem Wort des heiligen Pfarrers von Ars, ich zitiere, ist der Teufel nichts anderes als ein riesiger, festgebundener Hund, der an der Kette zerrt und viele Lärm macht, aber nur den Beiß, der sich ihm allzu sehr nähert. Nun machen wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier eine Musikpause und dann hören Sie dann noch die Sendung Opus Dei.
Mutter des Herrn, hilf uns, die Kraft des Versöhnens und das Vergeben zu finden. Hilf uns, geduldig und demütig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des Kreuzes gewesen bist. Du trägst Jesus auf deinen Armen, das segnende Kind, das doch der Herr der Welt ist. So bist du den Segnenden tragend, selbst zum Segen geworden. Segne uns und diese Stadt und dieses Land. Zeige uns Jesus.
gebenedeite Frucht deines Leibes. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Sie hörten die Sendung Betrachtungen auf novaradio.ch. Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nach der Betrachtung kommt die Sendung Opus Dei. Heute werde ich weitermachen in der Vorstellung von Opus Dei. Danach, nach einer kurzen Musikpause, kommt der zweite Teil der Homilie von dem Gründer von Opus Dei, den Heiligen Josef Maria Escrivá, zum Thema die Würde im Alltag. Nun, an wen wendet sich das Opus Dei? Wer kann den Opus Dei angehören? Dem Opus Dei können erwachsene Katholiken angehören, und zwar Männer und Frauen jeglichen Alters, Berufs- und Bildungsstandes, die sich von Gott dazu gerufen wissen, ihren Alltag nach dem spezifischen Geist des Opus Dei zu heiligen und seine Botschaft vor der Heiligkeit mitten in der Welt auch anderen nahe zu bringen. Der zweite Punkt: können Verheiratete den Opus Dei angehören? Dazu ist die Antwort: die meisten Gläubigen der Prälatur sind Verheiratete. Sie bemühen sich, Jesus Christus gerade in den gewöhnlichen Umständen ihres Lebens nachzufolgen, in ihrer Arbeit zu Hause oder außer Haus, indem sie ihre Familie voranbringen und ihre eheliche Liebe jung erhalten. Und dadurch, dass sie die Kinder, die Gott ihnen schenkt, großzügig annehmen, sorgfältig erziehen und ihnen den Glauben durch ihr Beispiel und ihre Liebe weiterzugeben. Machen wir hier eine kurze Musikpause, und dann in der nächsten Woche hören Sie dann den nächsten Punkt, die nächsten zwei Punkte der Vorstellung von der Personalprälatur Opus Dei.
Ich zeig dir, dass ich schwach bin, denn das macht mich erst stark. Und nachts, wenn ich doch wach lieg, zeigst du mir den neuen Tag, gibst mir immer wieder Hoffnung, fängst mich auf, weil es Liebe ist. Weil du Liebe bist. Oh. Wenn ich vor einem Riesenberg stehe, sagst du mir, wir gehen darauf. Wenn ich durch ein tiefes Tal gehe, du baust mich wieder auf. Und ich gebe dir mein Leben, gebe dir mein Wort, weil es Liebe ist, weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Du bist mein Licht, du scheinst, weil es Liebe ist, weil du Liebe bist. Du bist die Liebe. Oh, 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 oh. Egal wie lang die Nacht war, bin durch deine Augen schön. Obwohl ich schlecht geträumt habe, da waren Armeen, um dich zu stehlen. Sie versuchten es mit Waffen, mit aller Gewalt. Doch das geht nicht, weil es Liebe ist, weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Du bist mein Licht, du scheinst, weil es Liebe ist. Oh, weil du Liebe bist. Und weil du die Liebe bist. Oh, 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 die Liebe, die nie vergeht. Na, na, na.
Ich denke jetzt an die unter euch, die nach Jahren immer noch Tagträumen nachhängen und wie Tartarin der Tarascon eitel und naiv auf Löwenjagd ausziehen, in den Gängen ihres Hauses, dort, wo man bestenfalls Mäuse fängt. Euch will ich wieder einmal an einen wunderbaren, gottgewollten Weg erinnern, die gewöhnlichen Alltagspflichten erfüllen und darin jene Kämpfe austragen, die nur er und wir kennen. Und die Gott wohlgefällig sind. Seid davon überzeugt, dass ihr in der Regel keine spektakulären Taten vollbringen werdet. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Gelegenheit dazu nur selten bietet. Gelegenheiten aber, eure Liebe zu Christus durch die kleinen alltäglichen Dinge zu zeigen, die gibt es zur Genüge. Wie sagt doch der heilige Hieronymus, auch im Kleinen offenbart sich der gleiche Geist der Seelengröße. Wir bewundern die Größe des Schöpfers nicht nur am Himmel, an der Erde, am Weltmeer, an Elefanten, Kamelen, Pferden, Rindern, Panthern, Bären und Löwen. Sie offenbart sich uns auch in den kleinsten Tierchen, zum Beispiel in der Ameise, der Schnake, der Mücke, dem Würmchen und in anderen kleinen Wesen, die wir mehr vom Sehen als dem Namen nach kennen. In ihnen allen offenbart sich uns der gleiche Reichtum des Schöpfers. Ähnlich ist auch eine Seele, die sich Christus ganz hingibt, auf die kleinen Dinge nicht minder bedacht als auf die großen. Wenn wir das Wort des Herrn betrachten, ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien, wird uns deutlich, worin unser einziges Ziel besteht, darin uns zu heiligen, heilig zu werden, um andere zu heiligen. Hier mag sich die Versuchung eines leisen Zweifels melden. Wir, die wir zur Befolgung der göttlichen Aufforderung fest entschlossen sind, seien gar nicht so zahlreich und außerdem als Werkzeuge gar nicht so wertvoll. Ja, im Vergleich zu der Gesamtheit der Menschen sind wir nur wenige und als Einzelne taugen wir nicht viel. Aber unser Meister sagt uns mit aller Bestimmtheit, dass der Christ Licht, Salz, Sauerteig der Welt ist. Und schon ein wenig Sauerteig durchsetzt den ganzen Teig. Gerade deshalb habe ich immer wieder gesagt, dass uns alle Menschen interessieren. Von 100 alle 100. Und keinen einzigen nehmen wir aus. Denn wir wissen, dass Christus alle erlöst hat und einige wenige in seinen Dienst nehmen will, damit sie, die selbst nichts sind, sein Heil ausbreiten helfen. Ein Jünger Christi wird niemals einen Mitmenschen geringschätzig behandeln. Er wird den Irrtum beim Namen nennen, aber den Irrenden in Liebe zurechtweisen, sonst könnte er ihm nicht helfen, ihn nicht heiligen. Was Not tut, ist Wohlwollen, Verstehen, Entschuldigen, brüderliches Begegnen und in allem den Rat des heiligen Johannes vom Kreuz beherzigen, lege Liebe dort hinein, wo es keine Liebe gibt, und du wirst Liebe finden. Auch für Dinge, die scheinbar nicht von Belang sind in der beruflichen Arbeit, im Familienleben oder im Umgang mit Bekannten gilt dies. Uns muss also daran liegen, jede Gelegenheit, sei sie auch noch so alltäglich, wahrzunehmen. Und indem wir sie heiligen, heiligen wir uns und heiligen wir jene Menschen, die mit uns die Sorgen des Alltags teilen. So werden wir in unserem Leben die milde, liebenswerte Last eines Miterlösers verspüren. Ich möchte diese Zeit des Gesprächs vor dem Herrn mit einer Notiz fortsetzen, die ich schon vor Jahren benutzt habe und die auch heute noch aktuell ist. Damals schrieb ich mir folgenden Gedanken der heiligen Theresia von Avila auf: Alles, was vergänglich ist und Gott missfällt, ist nichts und weniger als nichts. Begreift ihr, warum eine Seele keinen Frieden und keine innere Ruhe mehr findet, wenn sie sich von ihrem Ziel entfernt und vergisst, dass Gott sie für die Heiligkeit geschaffen hat? Seht also zu, dass ihr niemals die Ausrichtung auf das Übernatürliche verliert, nicht einmal in Zeiten der Entspannung oder der Erholung, die ja ebenso nötig sind wie die Arbeit. Dass ihr zu hohem Ansehen in eurer beruflichen Arbeit kommt, ausgezeichnet. Dass ihr bei eurem Engagement in weltlichen Angelegenheiten immer in voller Freiheit Erfolge feiert, ausgezeichnet. Aber wenn ihr darüber den Sinn für das Übernatürliche verliert, der all euer Schaffen prägen muss, dann habt ihr trotzdem den Weg traurig verfehlt. Erlaubt mir in diesem Zusammenhang ein paar Randbemerkungen, die mir hier passend erscheinen. Niemals habe ich jemanden, der zu mir kommt, gefragt, wie er politisch denkt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mit meiner Zurückhaltung möchte ich etwas deutlich machen, was wesentlich zum Opus Dei gehört, dem ich mich dank der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes im Dienst an der Heiligen Kirche ganz gewidmet habe. Dieses Thema der Politik interessiert mich nicht, weil ihr als Christen im politischen, kulturellen und im gesellschaftlichen Leben vollkommene Freiheit mit der entsprechenden persönlichen Verantwortlichkeit besitzt. Nur das Lehramt der Kirche kann da Grenzen ziehen. Und nur dann, wenn ihr diese Grenzen überschrittet, wäre ich besorgt, und zwar um das Wohl eurer Seele. Erst dann müsste ich euch auf den Widerspruch zwischen dem Glauben, den ihr bekennt, und den Werken, die ihr tut, mahnend hinweisen. Manche Leute können solch eine Hochachtung für eure eigenständige Urteilsbildung, wenn sie euch dem Gesetz Gottes nicht entfremdet, nicht verstehen. Sie verkennen den wahren Begriff der Freiheit, die Christus für uns am Kreuz errungen hat. Qua libertate Christus nos liberavit, der Freiheit, mit der uns Christus befreit hat. Ihr sektiererisches Denken treibt sie in zwei verschiedene Richtungen. Die einen maßen sich an, ihre Meinungen in weltlichen Angelegenheiten als Glaubenssätze hinzustellen, und die anderen entwürdigen den Menschen, indem sie den Glauben den verwegensten Fehlinterpretationen ausliefern, als ob er irgendetwas Beliebiges wäre. Kehren wir zum Thema unserer Betrachtung zurück. Ich sagte, dass selbst die größten gesellschaftlichen oder beruflichen Erfolge letztlich nur klägliches Scheitern sind, wenn ihr euch im inneren Leben gehen lasst und euch vom Herrn abwendet. In den Augen Gottes, und das ist das Entscheidende, ist derjenige ein Sieger, der um eine echt christliche Lebensführung kämpft. Da gibt es keinen Mittelweg. Wie viele Menschen begegnen uns, die sich nach menschlichen Maßstäben glücklich preisen müssten und die doch gehetzt und verbittert dahinleben? Man möchte meinen, sie griffen mit vollen Händen in die Freude, aber schon bei oberflächlichem Kennenlernen wird ihre Bitterkeit offenkundig, schlimmer als Galle. Uns wird es nicht so ergehen, wenn wir bemüht sind, in allem den Willen Gottes zu tun, ihn zu ehren und zu rühmen und sein Reich überall hin auszubreiten.
So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für diesen Tag. Unter der Woche besuchen Sie mir unsere Webseite www.novaradio.ch oder unsere Webseite. Dort erfahren Sie auch andere Beiträge oder Ankündigungen für Sendungen etc. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und ansonsten hören wir uns wieder am Freitag in der Nachrichtensendung. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend.
Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Die Fastenzeit, 40 Tage ohne. Die österliche Bußzeit ist eine 40 Tage dauernde Vorbereitung auf Ostern. Von Aschermittwoch bis Gründonnerstag geht es darum, sich zu besinnen und Buße zu tun. Die Fastenzeit bezeichnet die österliche Bußzeit, die 40 Tage dauernde Vorbereitung auf Ostern. Sie beginnt unmittelbar nach Karneval oder auch im deutschsprachigen Raum Fastnacht gesagt mit dem Aschermittwoch und endet am Gründonnerstag. Karfreitag und Samstag sind ebenfalls Fasttage, zählen aber nicht zur österlichen Bußzeit. Die Sonntage in der Fastenzeit gelten nicht als Fastentage und werden deshalb nicht mitgezählt. Daher dauert die Fastenzeit 40 Tage. Die Gläubigen sind in der Fastenzeit als äußerste Zeichen von Buße und Besinnung auf Dinge verzichten, die ihnen annehmen und lieb sind, etwa auf Schokolade, Alkohol oder das Autofahren. Zudem sollen sie nur eine volle Mahlzeit am Tag und je zwei kleinere Stärkungen zu sich nehmen. Schließlich gilt an allen Freitagen das Gebot der Abstinenz, also das Verzicht auf Fleisch, weil der Freitag an den Tod Jesu Christi erinnert. Aschermittwoch und Karfreitag sind Fasten- und Abstinenztage in einem. Die Fastenzeit ist übrigens ebenso beweglich wie Ostern. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond und fällt auf einem Tag zwischen den 21. März und den 25. April. Nach dem Vorbild des Fastens Jesu in der Wüste legt die Kirche die Länge der Fastenzeit auf 40 Tage und Nächte fest. Die 40 als Zeicheneinheit kommt in der Bibel häufiger vor. Die Israeliten wandern 40 Jahre durch die Fastenzeit. So können sie es im Exodus Kapitel 16, Vers 35 nachlesen. Mose begegnet Gott 40 Tage auf dem Berg Sinai. Auch im Exodus Kapitel 24, Vers 18. Und 40 Tage nach der Auferstehung Jesu wird Christi Himmelfahrt gefeiert. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Nun zum der Teufel fordert Jesus heraus. Der Evangelist Matthäus schildert die Versuchung Jesu. Dort können Sie es im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 1 bis 11 nachlesen. So, Jesus wird vom Heiligen Geist in der Wüste geführt und durch den Teufel versucht zu werden. Ich zitiere, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Zitat Ende. Der Teufel forderte Jesus auf, einige Steine zu Brot werden zu lassen, denn das sei für den Gottessohn gewiss kein Problem. Jesus aber antwortete in Bezug auf Deuteronomium 8, das ist das fünfte Buch Jesu, ich zitiere, es steht auch geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Zitat Ende. Dann nimmt der Teufel ihn mit auf Jerusalem, nach Jerusalem auf die Zinne des Tempels. Denn er, der Sohn Gottes sei, dann solle er sich hinabstürzen, denn es werde ihm gewiss nichts passieren. Darauf Jesus, ich zitiere, auch da steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Zitat Ende. Schließlich bietet der Teufel Jesus alle Reich der Welt, wenn er niederfällt und ihn anbetet. Doch Jesus lässt's nicht zu diesem schicksalhaften Handeln vorbereiten und sagt, ich zitiere, weiche Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Zitat Ende. Nun Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu. In dieser Passage aus der Bibel wird deutlich, wie stark sich in der Fastenzeit Altes und Neues Testament verbinden. Das heute Jesu Christi leitet sich aus dem Gestern des Mose ab. Das katholische Gebet- und Gesangsbuch erläutert, ich zitiere, die alttestamentliche Lesung der Fastensonntage geben alle Jahre einen Durchblick durch die Heilsgeschichte, die Schöpfung, die Erwählung und Führung des Volks Gottes und die Ankündigung des Heils durch die Propheten. Zitat Ende. In den Gottesdiensten, Andachten sowie in stillem Gebet gedenken wir Christen in der Fastenzeit des Leides und Sterben Jesu. Dadurch sollen wir ihm einige Lebenswege verstehen lernen als Teil eines gemeinsamen Schicksals mit Jesus Christus an dem Kreuz und wie er es getragen hat. Im Lied 192 des Gesangsbuches heißt es Wort folgerichtig. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Christus hat uns gelitten und uns ein Beispiel gegeben, damit wir ihm folgen auf seinen Weg. Zitat Ende. Die Fastenzeit werden uns Christen drei Dinge auf dem Weg gegeben. Zu beten, zu fasten und zu geben. Ich könnte hier noch ein viertes hinzutun, auch zu beichten zu gehen. Denn mindestens einmal im Jahr, am besten vor Ostern, soll jeder Katholik eine Beichte ablegen. Die Gläubigen sollen sich in der Fastenzeit besonders gegen Not und Ungerechtigkeit einsetzen. Die fasteten Personen nimmt sich selbst und ihr Leben in den Blick, befreit von Ballast des angenehmen Lebens. Die Fastenzeit gilt als Zeit der inneren Umkehr, in der man nicht immer nur an sich denkt, sondern Verzicht übt zugunsten anderen und den Dialog mit Gott sucht, um das wirkliche Wichtige im Blick zu nehmen. Ja.
Yeah.
der Sendung Aschermittwoch angekündigt habe, geht es heute im zweiten Teil der Sendung Zoom um die Fastentücher. Das Fastentuch, auch als Fastenvellum, Hungertuch, Palmtuch, Passionstuch oder Schmachtlappen bezeichnet, hat den Zweck, während der Fastenzeit in unseren katholischen Kirchenhäusern die bildliche Darstellung Jesu, also Kruzifix, zu verhüllen. Sein Ursprung liegt vermutlich im jüdischen Tempelvorgang begründet, der im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Kreuzestod Jesu mehrfach erwähnt wird. Die frühesten Erwähnungen vom Brauch, ein Fastentuch für den Altar aufzuhängen, es ging in der Regel im Chorbogen der Kirche vor dem Hauptaltar und verhüllte letzteren, wobei es meistens zweigeteilt war und so zur Seite gezogen werden konnte, finden sich bereits im 9. Jahrhundert. Üblicherweise ist das Fastentuch ein schlichtes oder in Weißgestrickterei gefertigtes, auch mit biblischen Motiven versehenes Tuch. Die Darstellungen reichen von der Heilsgeschichte, also Schöpfung bis Weltende, über Tier- und Pflanzenabbildungen bis hin zu ganz außergewöhnlichen Motiven. Nun, wann werden die Fastentücher aufgehängt? Das Fastentuch wird am Mittwoch im Chorraum der Kirche, darum der lateinische Name Velum Quadresimale oder Velum Templi, was mit Tuch der 40 Tage bzw. mit Tempelvorhang übersetzt wird, aufgehangen und wird erst am ersten Samstag, früher ging es bis zum kompletten Karmittwoch, wieder entfernt. In einigen Kirchen ist es aber auch Sitte, das Fastentuch nicht während der gesamten Fastenzeit, sondern nur in den letzten 1 bis 2 Wochen vor Ostern aufzuhängen. Im Mittelalter war es Brauch, an Sonntagen der Fastenzeit das Fastentuch von der Hauptaltar zu öffnen, nicht aber die Fastentücher von der Seitenaltären. Dahingegen wurde von der Wochentag des Fastentuch auch für das Hauptaltar nicht zurückgezogen. Schließlich werden ab dem 5. Sonntag der Fastenzeit, Passionssonntag, die Kreuz- und Standbilder durch violette Tücher verhüllt. Die Türen, Flügel, Repaltabeln und Triptychen und Flügelaltäre sind in der Fastenzeit häufig zugeklappt und zeigen nur die einfache gestaltete Rückseite der Flügel. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wer es schon gemacht hat und wer nicht, kommen wir nun zum Punkt des, warum wir das Kreuz verhängen. Durch diese Tradition wird dem sich anschließenden Osterfest ein noch stärkerer Glanz verliehen. Die Abnahme des Fastentuchs vor der Osternacht soll zeigen, dass Jesus wieder verhüllt in seiner Göttlichkeit vor den Menschen steht und er den Himmel für diese geöffnet hat. Man verhüllt das Kreuz mit dem violetten Tuch in der Karwoche, also vom letzten Sonntag, bevor die Karwoche beginnt, bis zu Kar-Samstag bzw. Kar-Freitag. Warum Fastentücher? Die Altarverhüllung in dieser Fastenzeit ist eine Bußübung der Gläubigen in der Fastenzeit. So hat das Fastentuch ursprünglich die Funktion, die Gemeinde optisch vom Altarraum zu trennen. vergleichbar mit der Ikonostase in der Ostkirche. Auf diese Weise war es den Gläubigen nun erlaubt, das Geschehene des Gottesdienstes höher zu verfolgen. Es wurde also mit den Augen gefastet. Hierauf geht die alte Redewendung am Hungertuch nagen zurück und bezieht sich somit nicht nur auf materielle Armut, sondern auch in die optische, erzwungene, scheinbare Gottferne. Das Brauchtum des Fastentuchs verweist zudem auf eine äußerliche, sichtbare Unwürdigkeit der Gläubigen während der Fastenzeit. Die Verhüllung der Gottheit Christi während seines Leidens und die Parallele zum Tempelvorhang, welcher dem Sterben Jesu Christi am Kreuz der Überlieferung zufolge zerriss und damit schon auf die Befreiung Jesu von den Fesseln des Todes hindeutet. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist es für heute. Wir hören uns dann wieder in einer Woche. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.